Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Als Anwalt verteidigte er die führenden Köpfe der RAF, als Bundestagsabgeordneter die Werte der Grünen. Nun ist das grüne Urgestein Hans-Christian Ströbele in Berlin gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Für seine Partei holte er das erste Direktmandat überhaupt. In Berlin-Kreuzberg machte Ströbele Wahlkampf auf dem Fahrrad und ging von Tür zu Tür. Im Bundestag dann war er der Abgeordnete, der die meisten Fragen stellte. Und der Einzige, der je in den Charts war, mit dem Song »Gebt das Hanf frei«. Bis 2017 gehörte Ströbele dem Parlament an. Ich hatte im November 2017 Gelegenheit zu einem Gespräch mit ihm. Es fiel also in die Zeit der Verhandlungen zur Jamaika-Koalition, die dann nicht zustande kam. Ströbele beobachtete dieses Unterfangen per se mit großem Unbehagen. Alles, was er für richtig hielt, dem blieb er ein Leben lang treu. Das hat ihm viele Gegner eingebracht, aber auch jede Menge Respekt von allen Seiten. Zu Beginn aber sprachen wir damals über Esel. Mit Blick auf seinen Parteikollegen Werner Schulz nämlich, der im politischen Ruhestand ein Bauernhaus renovierte, hatte Ströbele gesagt, zwei Schafen und zwei Eseln beim Wachsen zu gucken, das stelle ich mir schön vor. Und ich wollte von ihm wissen, was er denn so sympathisch an Eseln findet.
Na, Eseln haben einen eigenen Willen und bleiben auch dabei und können dabei sehr, sehr eigenwillig sein. Und das bewundere ich an ihnen. Und ich mag sie einfach auch. Sie haben ein Mienenspiel, wie ich das bei anderen Tieren so eigentlich nie gehabt habe.
Man kann es sich immer noch nicht vorstellen, der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ist bundespolitischer Rentner. Er steht für die Wurzeln der Grünen, für die Zeit der APO. Er stimmte gegen Kriegseinsätze in Afghanistan und im Kosovo und ist für viele das Gewissen und für manche die Nervensäge in seiner eigenen Partei. Herr Ströbele, wenn Sie jetzt morgens Ihr Frühstücksei köpfen und sich die Nachrichten hören, wenn es um die Jamaika-Verhandlungen geht, was macht dann Ihr Blutdruck?
Naja, der Blutdruck, der bleibt, aber ich drehe das manchmal auch aus, weil ich mich so ärgere.
Würden Sie gerne mitwischen?
Naja, ich habe ja selber schon mal eine allerdings rot-grüne Koalition hier in Berlin mit ausgehandelt. Ich weiß, dass das schwierig ist, dass da viel Taktik dabei ist, dass da auch viel Unehrlichkeit dabei ist, weil man nach außen was darstellen muss, was vielleicht mit dem Stand der Gespräche gar nicht so zu vereinbaren ist. Aber ich fürchte, es werden wichtige grüne Prinzipien, Inhalte aufgegeben.
Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber bei Ihrer letzten Rede im Bundestag, Herr Ströbele, da haben auch Kollegen der Union geklatscht, sind aufgestanden. Was haben Sie da gedacht?
Ja, was habe ich jetzt falsch gemacht? Also es war schon verwunderlich. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Normalerweise wird ja im Bundestag immer nur geklatscht, der Redner der eigenen Fraktion oder wenigstens der eigenen Koalition. Das ist eine große Ausnahme, wenn das mal parteiübergreifend, fraktionsübergreifend geschieht. Und ich war schon beeindruckt. Mhm. Vor allen Dingen saßen da auch welche, mit denen ich sonst eigentlich nicht besonders gut Kirschen gegessen habe.
Aber ich habe trotzdem den Eindruck gehabt, da hat sich Respekt, den man ihnen immer entgegengebracht hat, zumindest für Momente fast in Zuneigung verwandelt. Kann einen fast beängstigen.
Ja, und ich habe ja auch dann darauf reagiert und habe gesagt, also ich hätte mir gewünscht, das ist mir auch bei vielen anderen Abschiedsveranstaltungen so gegangen, wenn ihr mal mehr auf mich gehört hättet, das wäre mir eigentlich lieber gewesen als jetzt rührenden Beifall.
Sie sind einer der fleißigsten Abgeordneten gewesen, Herr Ströbele. Es gibt keine Debatte, die Sie versäumt haben, auch als Sie schwer an Krebs erkrankt waren. Sie kamen. Haben Sie eigentlich nie gedacht, jetzt geht Gesundheit vielleicht doch mal vor?
Naja, das war so eine Art Therapie. Sie haben recht. Ich habe damals monatelang jeden Tag eine Strahlentherapie gemacht, was auch ja recht anstrengend war, vor allen Dingen am Ende. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt zu Hause sitze und vor mich hin träume, dann beschäftige ich mich dauernd nur mit der Krankheit. So war ich im ganz normalen Fraktionsparteibetrieb im Bundestag, habe mich um die Sachthemen gekümmert, saß in den Sitzungen, musste aufpassen. Und das hat mich natürlich auch abgelenkt von der Krankheit. Das war so eine Art Therapie auch. Es ist in der Tat so, ich habe in den ganzen 21 Jahre sind es insgesamt im Bundestag ein oder zwei Tage gefehlt. Ich war sonst immer auch da. Ich habe manchmal vergessen, mich einzutragen in die Liste dort, aber ich war immer anwesend.
Deswegen habe ich gedacht, das war auch wahrscheinlich noch mehr als Disziplin und Therapie. Sie haben nämlich das Parlament immer so als, ich sag mal, als die Herzkammer der Demokratie verstanden. Da, wo die Debatten stattfinden, da, wo die Argumente ausgetauscht werden sollen, wo die Regierung kontrolliert werden soll. Oft ist das nicht so. Das haben Sie ziemlich gebrandmarkt. Was stört Sie da am meisten?
Na, dass sehr viele Abgeordnete, wahrscheinlich die meisten, ihre eigentlichen Verpflichtungen völlig selbstständig und unabhängig ihr Mandat wahrzunehmen, nicht nachkommen. Sie richten sich danach, was die Fraktionen ihnen vorgeben, sehr, sehr häufig auch gegen die eigene Überzeugung. Und das halte ich nicht für richtig. Also ich habe das ja im Untersuchungsausschuss mitbekommen, wo wir ja parteiübergreifend die Akten gelesen haben. Und da habe ich sehr häufig auch gemeinsam in einem geheimen Zimmer Akten studiert haben, ein Aufstöhnen gehört auch von Kollegen, wenn sie bestimmte Sachen zur Kenntnis genommen haben, wo ich mich auch aufgeregt habe, was da war, meistens ganz geheime Geschichten. Aber es folgte nichts raus. Nachher, wenn ich nachher den Bericht lese, den die geschrieben haben, dann war das eine oder andere zu beanstanden, aber so die richtige Empörung kann ich da nicht mehr feststellen. Empörung? Stimmt übrigens nicht, dass ich bei allen Sitzungen anwesend war. Ich war ja, darunter habe ich auch gelitten, an den Donnerstagen, das sind die normalen Plenumstage, jetzt in den letzten Jahren, überhaupt nicht im Bundestag anwesend, weil ich von morgens um 9 häufig oder um 10 im Untersuchungsausschuss saß, häufig bis Mitternacht. Und dann konnte ich höchstens mal, wenn ich selber eine Rede gehalten habe, rausgehen aus dem Untersuchungsausschuss und die Rede halten oder zu dem Punkt, zu dem ich die Rede gehalten habe, anwesend sein, da muss ich wieder gehen.
Da spricht auch der Pflichtbewusste, der Preuße, nicht nur der Revoluzzer. Aber zu Demos werden Sie auch als Rentner gehen?
Ja, leider sehr viel weniger. Als ich das früher getan habe, da gab es fast in Berlin keine Demonstration, wo ich nicht war. Aber das kann ich schon nicht mehr, schon lange nicht mehr. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es unendlich viele geworden sind. Aber ich bin ja, und das ist ja auch der Grund, warum ich aufgehört habe, körperlich nicht mehr ganz so in Ordnung. Und darauf muss ich Rücksicht nehmen, weil alles meine täglichen Tätigkeiten, die man einfach tun muss, dauern viel länger. Und ich habe deshalb für vieles, wie zum Beispiel Demonstrationsbegleitung, Teilnahme, nicht die notwendige Zeit.
Hans-Christian Ströbele ist unser Gast, 1939 geboren in Halle. Vater Chemiker, Mutter ausgebildete Juristin, die aber nie ihren Beruf ausgeübt hat, was ja vielleicht in den Jahren der Nazizeit auch ganz gut war, dass sie das nicht getan hat. Hat sie sie geprägt in ihrem Gerechtigkeitssinn?
Das kann schon sein. Sie hat den Beruf nie ausgeübt und sie durfte ja auch die Referendarzeit nicht absolvieren, weil die Nazis der Meinung waren, Frauen gehören in die Küche, vor allen Dingen an die Wiege und sollen dem Führer möglichst viele Soldaten gebären. Und leider konnte sie deshalb bis zu ihrem Lebensende niemals das tun, was sie eigentlich beruflich vorhatte, nämlich Jugendrichterin zu sein.
Mhm. Sie haben einen sehr berühmten Onkel gehabt, Herbert Zimmermann. Die große Fußballreportage Rahn schießt. Deutschland wird Weltmeister 1954. Die können Sie wahrscheinlich auswendig, diese Reportage, oder?
Naja, diese Szene, die ist ja jetzt wieder in den letzten Tagen auch im Fernsehen gesendet worden. Schäfer nach innen geflankt, ran müsste schießen und der Kerl tut das auch und schießt das entscheidende Tor. Also das geht mir natürlich nicht mehr aus dem Gedächtnis.
Jedes Mal, wenn die Szene gespielt wird, kriegt Familie Ströbele ein paar Cent, Tantiemen? Oder?
Nein. Das ist eine irre Meinung, das wird mir immer nachgesagt. Richtig ist, dass wir die Rechte an dieser Reportage haben, aber beispielsweise die ARD-Sender dürfen das völlig ohne jede Entgelt spielen und auch bei den anderen gibt es da kein Geld mehr. Aber es ist schon so, jedes Mal, wenn ich die Szene höre, rieselt es mir so ein bisschen den Rücken runter.
Sie haben eine erstaunliche Biografie von Beginn an. Der Mann, der für linkes Denken steht, wie wohl kein zweiter bei den Grünen, der war bei der Bundeswehr und war ein guter Schütze. Sie müssen einer der ersten Jahrgänge überhaupt gewesen sein bei der Bundeswehr. 10 Jahre später hätten sie vielleicht verweigert. Aber wie muss ich mir den jungen Mann vorstellen, der damals diente?
Ja, wir waren der zweite Jahrgang, der eingezogen wurde. Das war bei uns in der Abitursklasse relativ selbstverständlich. Ich bin mit einer Reihe von anderen Mitschülern zur Bundeswehr gegangen, auch in dieselbe Kaserne. Damals war ich weit weg davon, ein Linker zu sein und war Leser der Zeitung Die Welt.
Springer.
Habe auch damals politischen Unterricht bei der Bundeswehr gemacht, samstags vormittags immer. Der beruhte auf der Lektüre der Welt. Das habe ich meinen Kameraden von der Bundeswehr versucht dann zu vermitteln. Also ich bin da nie was geworden. Ich habe ja die Beförderung zum Gefreiten abgelehnt. Aber ich musste mich da nicht verbiegen, weil das eigentlich gegen meine Haltung war. Für uns war das was Notwendiges und Selbstverständliches.
Aber die Beförderung zum Gefreiten abgelehnt, darauf wollte ich hinaus. War das Ihre erste persönliche kleine Demo?
Das stimmt. Ich habe auch in der Schule viel Ärger gehabt. Aber das war bei der Bundeswehr so. Der Hintergrund war eine Ungerechtigkeit und ich habe gesagt, so jetzt will ich das nicht. Und das kostete mich ungeheuer viel Überwindung, wie übrigens spätere Auflehnungen auch, da die Hand hochzuheben, während man stramm stand, um diese Ehre zu bekommen, dass man befördert wird und deshalb auch 15 D-Mark damals mehr bekam. Da habe ich angehoben, habe gesagt, Herr Hauptmann, ich habe noch was. Ich lehne hiermit die Beförderung zum Gefreiten ab. Und dem ist der Unterkiefer runtergefallen. Das war nämlich eine Möglichkeit, die ich in dem Wehrgesetzbuch gelesen hatte, von der ich Gebrauch gemacht habe.
Aber damals kam das schon zusammen. Mut, Aufmüpfigkeit, die Rechte, die man hat, genau studieren. Und gleichzeitig haben Sie gesagt, Sie mussten erst mal schlucken, bis Sie sich das getraut haben. Wann hat sich das dann, zumindest das Schlucken, bis sie sich getraut haben, gelegt? Denn sie sind ja voll durch die APO-Zeit gegangen.
Also so dieses alleine wieder den Stachel löcken, das ist mir immer schwer gefallen. Auch im Bundestag übrigens. Also ich habe ja, weil ich immer ganz, ganz wenig Redezeit nur hatte, zu vielen Themen überhaupt nicht reden durfte, habe ich die Möglichkeit genutzt, Zwischenfragen oder Zwischeninterventionen, nennt sich das, zu nutzen. Und das hat mich jedes Mal eine Überwindung gekostet. Sie müssen sich vorstellen, die ganzen Kolleginnen und Kollegen um mich rum stöhnten schon auf, ach, der Ströbele schon wieder. Und dann stehe ich auf und frage zu Afghanistan oder zu Griechenland-Rettungspaket oder zu irgendeinem anderen wichtigen Thema, stelle da eine Frage, natürlich um die Bundesregierung zu kritisieren und vorzuführen, wenn man so will. Das ist meistens nicht gelungen, aber ich konnte doch wenigstens meine andere Meinung artikulieren.
Ich möchte nochmal den Bogen zurückschlagen zu dem jungen Mann, der in der APO-Zeit ja zu seiner politischen Haltung gefunden hat. Manchmal denke ich, wenn der Student Benno Ohnesorg nicht erschossen worden wäre, wäre der Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele vielleicht ein engagierter, aber relativ unauffälliger Linksanwalt geblieben.
Na, ich war zu der Zeitpunkt überhaupt kein Linksanwalt, sondern ich war damals noch Referendar, war aber links überhaupt nicht engagiert, in gewisser Weise interessiert, habe diese APO-Demonstration mitgemacht, aber Sie haben recht, zu dieser Zeit jedenfalls hätte ich mich der APO nicht angeschlossen, sondern das war der das auslösende Ereignis, es kann natürlich sein, dass das ein Vierteljahr später, ein halbes Jahr später dann der Fall gewesen wäre, weil die Forderungen und die politische Theorie, die dahinter stand, warum die auf die Straße gegangen sind, gegen was demonstriert worden ist, das hat mich schon sehr mitgerissen und war auch mehr und mehr meine Überzeugung.
Aber wenn man ein bisschen über sie weiß, dann wundert man sich ja eigentlich, dass sie als Mensch in dieser Szene wirklich ein Bein an die Erde gekriegt haben. Also dieses ganze Sex, Drugs und Rock'n'Roll haben sie so nicht mitgemacht. Sie haben geheiratet, sogar kirchlich in Notre Dame. Sie haben keine Joints geraucht. Sie waren in der Szene so eigentlich nicht drin. War das ihr Protest gegen den Protest oder war das einfach Lebenshaltung?
Auch da kam vieles zusammen. Also zum Beispiel diese Eheschließung. Das hatte auch was damit zu tun, dass ich das in einer Weise tun wollte, die wieder den Stachel, also wieder das Comment in den Kreisen, in denen ich mich bewegte, verstoßen hat. Das war Absicht und es war so eine alte, die Realisierung einer alten Vorstellung, die ich mal geboren hatte, als wir mit einem Klassenausflug nach Paris gefahren sind in der Schulzeit. Also.
Aber die Ehe hält bis heute.
Ja.
Es ist schon was Besonderes. Sie haben damals die Revolution gewollt. Der Parlamentarier war da noch in großer Ferne. Sie hatten eine Räterepublik in Sicht und sie im Blick und sie haben, wenn ich es richtig weiß, nicht mal in die Pensionskasse für Rechtsanwälte eingezahlt, weil sie ganz sicher waren, ich krieg sowieso eine Revolutionsrente. Wie sah denn Ihr Zukunftsbild damals aus?
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich überlege mir jetzt mal manchmal, wie wäre das eigentlich, wenn ich nicht im Bundestag gegangen wäre? Wie wäre dann meine Altersversorgung? Weil als Rechtsanwalt, jedenfalls zur damaligen Zeit, heute ist das anders, hatte man keine Pflichtversicherung für die Zeit des Alters. Mhm. Und viele haben das freiwillig gemacht. Ich habe dann später auch irgendwann meine Lebensversicherung abgeschlossen, aber damals habe ich gesagt, nee, also wir verdienten eh ganz wenig Geld und jetzt soll ich da auch noch was zurücklegen fürs Alter? Nein, das brauche ich nicht. Wir kämpfen für eine neue, andere Gesellschaft, in denen die Menschen selbstverständlich versorgt werden, gerade auch im Alter und wenn sie sich selber nicht mehr um ihre Versorgung kümmern können, dass sie dann genügend Einkommen und Möglichkeiten haben zu existieren, das war für mich selbstverständlich. Wir waren anti-autoritär, das bin ich heute noch. Und das war auch das, was mich sehr angezogen hat. Alle Autoritäten um uns herum in Frage zu stellen, das waren ja nicht nur die staatlichen Autoritäten, das waren die, mit denen wir im Studium, in der Ausbildung zu tun hatten, alles zu hinterfragen. Das ist ein Grundsatz, den ich noch heute für richtig halte.
Mhm. Alles hinterfragen. Herr Ströbele, Sie sind als Rechtsanwalt bekannt geworden, weil Sie in den 1970ern die RAF-Angeklagten verteidigt haben. Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike
Angeklagt
Meinhof.
Angeklagt habe ich den nicht.
Verteidigt, sagte ich auch. Verteidigt haben. Das war eine völlig aufgeheizte Zeit. Anwälte galten da als Sympathisanten. Man hat sie sogar mal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ihre Mandanten haben Sie, Ihren Verteidiger, durchaus mal Schwein oder Bulle genannt. Da haben Sie auch mächtig einstecken müssen. Aus welchem Selbstverständnis heraus haben Sie damals verteidigt?
Also Bulle haben die mich nicht genannt, aber
dann
sonst
ist es falsch
schon
überliefert.
Sehr, sehr, sehr unfreundliche Sachen. Ich habe mir das dann auch irgendwann mal verbeten, dann das war ja auch nicht dauernd so, sondern das war mal in Ausnahmesituationen so. Und ich habe es als meine Aufgabe angesehen, die Mandanten nicht nur juristisch zu verteidigen gegen den Strafvorwurf, dem sie ausgesetzt waren, sondern auch ihre Gesundheit, ihr Leben, ihre Gesundheit im Gefängnis zu erhalten. Und die sahen ich damals als bedroht an. Und deshalb habe ich vieles gemacht als Rechtsanwalt, als Strafverteidiger, was sicherlich nicht zu den normalen Aufgaben eines Verteidigers gehört, weil normalerweise eben die Mandanten zwar vielleicht im Gefängnis sind, wenn es sich um Angeklagte handelt, aber nicht solchen Haftbedingungen unterworfen waren, wie das bei den Mandanten damals der Fall gewesen ist. Und zwar viele, viele Jahre lang.
Kann man sagen, wenn man in der damals aufgeheizten Situation, wie sie irgendwo auch zwischen allen Stühlen stand. Die Mandanten haben es ihnen nicht leicht gemacht. Für die Presse waren sie der RAF-Anwalt. für die Richter zum Teil auch. Wenn man damals zwischen allen Stühlen stand, war man aus Ihrer Sicht richtig?
Naja, das habe ich mir ja nicht ausgesucht, sondern das war meine Überzeugung. Und ich will Ihnen sagen, es gab natürlich auch immer sehr viele, die das geachtet, vielleicht sogar bewundert haben. Ich habe sehr viele Mandanten gehabt, die jetzt nicht aus dem politischen Bereich waren. Also beispielsweise damals ein Mitglied des CDU-Wirtschaftsrates, der mich in einem Strafverfahren beauftragt hat, weil die Leute der Meinung waren, der setzt sich wirklich für seine Mandanten ein.
Nach fast 20 Jahren durchgehendem Parlament ist der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele zur Bundestagswahl nicht mehr angetreten. Bis in die mittleren Jahre hinein war Ihnen das Außerparlamentarische sehr, sehr wichtig. Die Bewegung, sei es die Bürgerrechtsbewegung, die Hausbesetzerbewegung, die Anti-Atom-Bewegung, überall haben Sie energisch linke Positionen vertreten und dann später im Bundestag diese Positionen vertreten, also im System. Wann hat das eigentlich Klick gemacht? Oder war das ein schleichender Prozess, dass Sie dann gedacht haben, okay, ich gehe in eine Partei, ich kandidiere und ich kandidiere für den Bundestag?
Also in eine Partei bin ich gegangen, weil ich den Marsch durch die Institutionen praktizieren wollte, bereits 1969, nämlich damals in die SPD.
Dann wieder rausgeflogen?
Da bin ich 75 rausgeflogen und dann habe ich die Grünen mitgegründet. Ich sah mich als Teil der sozialen Bewegung der 60er und der 70er Jahre und Ende der 70er Jahre haben wir uns zusammengesetzt in vielen deutschen Städten, auch in West-Berlin damals, und haben gesagt, wir müssen unsere politischen Auffassungen, wo wir immer mehr auf der Straße werden, nicht nur auf der Straße verkünden und dafür werben, sondern wir müssen die auch in die Parlamente tragen. Und deshalb haben wir nicht eine Partei, sondern eine alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz gegründet.
Die dann aber zur Partei wurde und dann kam die Bewegung ins Parlament. Ich denke jetzt
ja,
an die Jahre 98 später.
Wir wollten ja auch ins Parlament. Wir sind dann sofort in die Parlamente hier in Berlin und dann auch im Bund eingezogen. Man musste sich ja dann auch erst zusammenraufen, bundesweit. Und es gab sehr unterschiedliche Strömungen immer. Und in der Tat habe ich immer versucht, die linke Seite stark zu machen. Habe mich dann auch engagiert. Ich war zum ersten Mal ja schon 1985 bis 87 zwei Jahre im Deutschen Bundestag. Das war die erste grüne Fraktion. Mhm. Aber wir haben die Grünen eigentlich nie als Partei gesehen und wollten auf gar keinen Fall so werden wie die etablierten Parteien.
Inzwischen sind Sie ja eine etablierte Partei und in Ihrem politischen Leben, Hans-Christian Ströbele, gibt es ja einen Schlüsselmoment. 2001, da hätten Sie und ein paar wenige Kollegen beinahe die rot-grüne Regierung gestürzt. Nach den Anschlägen vom 11. September sollte ein deutscher Kriegseinsatz in Afghanistan folgen. Kanzler Schröder stellte die Vertrauensfrage und Sie stimmten mit ganz wenigen anderen mit Nein. Wie viel Bearbeitung haben Sie damals aus den eigenen Reihen erfahren?
Naja, am Anfang wurden wir von weiten Teilen der Partei unterstützt. Ich war es ja nicht alleine. Wir waren am Anfang über 20 in der Fraktion, die gesagt haben, da können wir nicht zustimmen. Nachher waren wir 8 blieben danach übrig, weil in der Tat der Kanzler die Vertrauensfrage mit der Frage Kriegsbeteiligung ja oder nein verbunden hat. Ich habe das damals schon für verfassungswidrig gehalten und habe dann konsequent mit Nein gestimmt mit einigen anderen. Und das hat mir nicht nur Freunde eingebracht, aber das Gemeine an der Sache war, dass dieselben Landesverbände, die uns vorher geschrieben haben, bleibt hart, wir sind eine Antikriegspartei, wir sind eine Friedenspartei der Friedensbewegung und jetzt dürft ihr auf gar keinen Fall zustimmen. Und nachher, als es kurz vor die Abstimmung gab und als die rot-grüne Koalition auf dem Spiel stand, da hieß es, werdet eurer Verantwortung gerecht und verhaltet euch so, das heißt, stimmt mit Ja.
Das hatte
ich dann nicht gemacht.
Das hatte auch Folgen. Sie verloren einen guten Listenplatz und bewarben sich um ein Direktmandat in Berlin-Kreuzberg. Das sagt sich so einfach. Das war eine Riesengeschichte. Dann wurde es das erste Direktmandat für die Grünen, das sie auch verteidigt haben, sind immer wieder über das Direktmandat in den Bundestag gekommen. Und ihr Wahlkampf war sehr legendär. Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
Also zunächst war ich, als ich nicht wieder aufgestellt wurde, nicht auf Platz 2 auf der Liste kam, hier in Berlin auf die Liste kam, war ich mächtig enttäuscht und richtig empört, innerlich empört. Habe das tagelang mit mir rumgetragen, überlegt, was mache ich jetzt? Ich kann mir das doch nicht gefallen lassen. Und dann kam ich auf die Idee, mit anderen zusammen hier in Berlin, Kreuzberg, Friedrichshain, direkt zu kandidieren.
Ein sehr eigentümlicher Wahlkampf mit Plakaten eines berühmten Comiczeichners.
Dieses Unterfangen war eigentlich völlig ohne jede Erfolgsaussicht. Und das stand auch überall in der Zeitung. Mein Hauptgegner in dem Wahlkampf war, der macht das ja ganz gut, aber er hat keine Chance. Und da haben wir uns sehr viel einfallen lassen. Wir haben die Kunst der 70er Jahre zurückgeholt. Ich hatte ein Plakat von dem Künstler Seyfried, das habe ich dann in jedem Wahlkampf alle 4 Jahre gehabt, wo so mit Comicfiguren dargestellt worden ist, was ich politisch angestrebt habe.
Ströbele wählen heißt Fischer quälen.
Das hatte einer, das war jetzt nicht irgendwo eine Parole des Wahlkampfs, sondern auf dem T-Shirt eines der mir zujubelnden Leuten auf dem Plakat, der hatte diesen Slogan in der Tat.
Ach, das haben Sie geklaut sozusagen, produktiv geklaut.
Das ist mir dann zugeschrieben worden, weil das natürlich einen gewissen Öffentlichkeitswert hatte, dass ich dem wichtigsten Mann damals in der Grünen Partei Paroli geboten habe oder jedenfalls angeblich so der Antipode gewesen ist, was nur bedingt richtig ist. Wir haben das dann geschafft und zwar beim ersten Mal sehr, sehr knapp und in den Wahlkämpfen danach wurde die Zustimmung immer mehr. Und das Eigenartige war, dass ich doppelt so viel Stimmen als Erststimmen erzielt habe, wie die Grünen, die ohnehin sehr stark in diesem Wahlkreis sind.
Und auf dieses Direktmandat sind Sie, glaube ich, bis heute stolz.
Ich bin
Ihr größter
vorher stolz politischer Erfolg. Das war einer der schönsten Augenblicke in meinem Leben, als ich dann über die Medien oder per Telefon erfuhr, du hast es geschafft, wir sind drin. Und als das dann immer wieder war, hat mich natürlich ungeheuer aufgebaut und hat mir sehr, sehr viel gegeben.
Und es stärkt natürlich auch die Position im Bundestag, wenn man sich nur dem Gewissen verpflichtet fühlt und eventuell auch mal, nicht ganz allein, aber sehr allein, gegen alle steht oder gegen viele.
Die Leute mit Direktmandat im Bundestag, vor allen Dingen, die es so mit einer heftigen Konkurrenz erkämpft haben, sind in einer besonderen Position. Wissen Sie, Joschka Fischer hat mal gesagt im Bundestag, als es wieder um die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes ging, der Ströble ist gewählt worden, weil er dagegen ist. Der darf das. Aber ihr seid mit mir gewählt worden zu den anderen. Ihr müsst dafür stimmen. Und so ist das auch in gewisser Weise anerkannt worden, dass ich da einen besonderen Rückhalt in der Bevölkerung hatte.
Für manche Grüne ist Hans-Christian Ströbele der Revoluzzer, der sie selbst nie sein konnten. Vielen galt er als Querulant und in den letzten Jahren wandelte sich Gegnerschaft in Zuneigung und man sprach immer respektvoll vom Altlinken. Noch so ein Button, dass man ihn anklebt, Herr Ströbele. Mögen Sie das Wort vom Altlinken eigentlich?
Wissen Sie, seit 1990, seit der Wende, seit es nicht mehr modern ist, links zu sein, trage ich das vor mir her und sage bei jeder Gelegenheit, ich bin ein Linker. Und deshalb ehrt mich das, wenn man mich als solchen wahrnimmt. Deshalb habe ich auch immer einen roten Schal getragen, um das zu dokumentieren.
Wie viele rote Schals haben Sie verschlissen?
Sowas so raushängen lässt.
Wie viele rote Schals haben Sie verschlissen im Laufe der Legislaturperiode?
Also ich habe, glaube ich, ein Dutzend, aber die Motten sind sehr eifrig und sorgen dafür, dass nicht zu viele werden.
Haben Sie nie über einen grünen Schal nachgedacht?
Ich habe mehrere grüne Schals geschenkt bekommen, ich habe die aber nie angezogen.
Was man sehr vermissen wird, ist das Bild vom Mann mit dem wehenden Schal auf dem Fahrrad, wenn er in den Bundestag fährt. Sie sind gesundheitlich angeschlagen, Sie gehen mit einem Stock. Darf ich Sie fragen, ob es Ihnen noch möglich ist, Fahrrad zu fahren?
Ja, ich fahre noch. Den Stock habe ich auch beim Fahrradfahren dabei, den schnalle ich dann hinten drauf. Allerdings fahre ich nicht mehr so viel wie früher und vor allen Dingen bei schlechtem Wetter sehr viel weniger, wirklich nur in äußersten Ausnahmefällen. Also ich mache da sparsamer von Gebrauch, aber das Fahrrad steht bei mir vor der Tür und ich benutze es auch.
Das soll 18 Jahre alt sein, das Fahrrad. Aber pardon, in Berlin wird kein Fahrrad 18 Jahre alt. Das wird zwischendurch mal geklaut. Das wievielte ist es?
Das ist zweimal geklaut worden und wahrscheinlich das einzige Fahrrad in Berlin von den 10.000, die jedes Jahr geklaut werden, was zweimal wiedergekommen ist. Einmal von der Polizei, dem wahrscheinlich Dieb unterm Hintern weggenommen worden. Und beim anderen Mal habe ich einen eigenen Fahndungsdienst, wenn Sie so wollen, bemüht, nämlich die Fahrradfahrer, die in Berlin die Post austragen. Denen habe ich ein Flugblatt mitgegeben und die haben das dann auf dem Flohmarkt gefunden und haben mich angerufen und gesagt, wir haben da ein Fahrrad gefunden.
Das passiert ganz wenigen, dass Sie so ein Fahrrad dann wiederfinden.
Das stimmt.
Da waren Sie mit Blumenstrauß bei der Polizei, habe ich gehört.
Beim ersten Mal war ich zum ersten und einzigen Mal mit einem Blumenstrauß im Polizeirevier. Und beim zweiten Mal habe ich dem Hehler, der das angeboten hat, auch 50 Euro für das Fahrrad gezahlt, damit er nicht den Schaden hat. Ich nehme mal an, er war nicht der Dieb.
Das ist nett. Dieses Rad soll jetzt ins Museum irgendwann oder zumindest eines Ihrer Fahrräder. Ich glaube, mehrere sind es dann doch geworden im Laufe der Zeit.
Nein, das ist tatsächlich noch. Ich habe jetzt das wieder das Fahrrad. Alte. Ich habe zwischen rein Damenfahrrad gehabt, weil ich da besser über die Stange komme. Aber das ist mir inzwischen geklaut worden. Insofern benutze ich wieder das Alte.
Ich möchte noch mal auf das politische Leben von Hans-Christian Ströbele kommen. Sie haben ja über viele Jahre enge Gemeinsamkeiten gehabt mit Kollegen, denen Sie sich dann sehr entfremdet oder entfremdet haben. Ich denke an die früheren Anwaltskollegen Horst Mahler und Otto Schilly. Horst Mahler ging nach rechts außen, Nazi ist nicht mehr erreichbar. Otto Schilly wurde Minister. Hans-Christian Ströbele, überzeugter Parlamentarier, Parlament als Herzkammer der Demokratie. Das ist heute, wie gesagt, Mahler ist nicht mehr erreichbar, aber auch Schilly, das ist ein sehr fremdes Verhältnis. Ich frage mich ein bisschen, das ist eine Generation, die hat so viel diskutiert, die hat alles ausdiskutiert, die hat ein gemeinsames Ziel gehabt. Warum ist es für diese Generation dann im Zweifelsfall so schwer, miteinander zu reden? Dass da wirklich Verbindungen ganz abreißen?
Ja, das wird offenbar vermieden. Ich befürchte, dass man sich auch damit ein bisschen von der eigenen Vergangenheit entfernen will. Ich tue das nicht, aber bei anderen stelle ich das fest, dass die sehr ungern über das reden, was sie früher mal für richtig gehalten haben. Und dann vielleicht sagen, gut, wir haben auch gelernt. Das nehme ich für mich ja auch in Anspruch. Aber auch ungern daran erinnert werden, was sie früher mal gedacht und auch politisch gemacht haben.
Also so ein Rentnerstammtisch, Ströbele, Schilly, Fischer?
Nein, das
wäre was für ein Theaterautoren.
Genau. Aber das ist, glaube ich, ganz wenig realistisch. Obwohl, also an mir soll es nicht liegen.
Nicht John Baez und nicht Marlene Dietrich, sondern Petra Hayden und Jesse Harris mit Where Have All the Flowers Gone. Und unser Gast, Hans-Christian Ströbele, meinte eben sofort, ich war auch mal in den Charts mit einem unvergessenen Song über Hanf. Begegnet er Ihnen heute noch wieder, wenn Sie irgendwo sind in Kreuzberg bei sich?
Naja, das ist auch sowas, wo ich stolz drauf bin. Ich bin ja nicht nur der Abgeordnete, der die meisten Fragen im Bundestag gestellt hat, sondern auch der wahrscheinlich Einzige, der auf Platz 2 in den Charts gelandet ist und auch erhebliche Tantiemen damals bekommen hat dafür. Eben mit diesem Song gibt das Hanf frei. Und wenn ich heute manchmal U- oder S-Bahn fahre, vor allen Dingen nachts, dann sehen mich junge Leute und gucken mich an. Irgendwie kennen wir den doch. Und dann fangen sie plötzlich an, gebt das Hanf frei. vielleicht wird es ja auch was, wenn der Song Erfolg haben sollte, jetzt bei den Koalitionsverhandlungen und wenigstens das erreicht wird, dass das Hanf freigegeben wird, das wäre eine gewisse Befriedigung für mich.
Und wenn Sie dann so durch die U-Bahn gehen und werden angesprochen, müssen Sie dann Autogramme geben? Auf der Homepage steht extra keine Autogramme.
Nein, heute gibt man keine Autogramme mehr. Die kommen dann an, kann man mal schnell ein Selfie machen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hunderte oder wahrscheinlich sind schon über 1.000, die ich bei Demonstrationen oder auch so mit völlig wildfremden Menschen auf der Straße machen musste manchmal oder auch gemacht habe. Manchmal hat es mir auch Spaß gemacht.
Aber manchmal war es auch nervig.
Es kann sehr, sehr nervig sein, wenn sie plötzlich von hinten umfangen werden, umarmt werden und dann ein Gesicht neben ihnen auftaucht und davor eine Hand mit so einem Handy. Darf ich mal eine Selfie machen? Das ist schon unangenehm.
Aber Hans-Christian Ströbele, das politische Leben und auch der Song Gebt das Hand frei ist so ein Autogramm und so ein Selfie und so einen nervigen Moment vielleicht auch mal wert. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, gerne.
Ein Gespräch aus dem Jahre 2017 im Andenken an den Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele, der jetzt in Berlin im Alter von 83 Jahren gestorben ist.